Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal einen doch recht berühmten Gast tatsächlich. Naja, er guckt schon so. Mal gucken, versuch dich mal vorzustellen, vielleicht bist du ja doch berühmt.
Er ist auf jeden Fall skeptisch, was das betrifft. Hi, ich bin Johannes, ich bin Mitglied in der DSA-Redaktion. Ja, und freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen.
Genau. Und du bist auch für die zukünftigen Projekte zuständig, wurde mir gesagt.
Für einige, ja.
Und über die werden wir gleich reden. Aber erstmal reden wir über dich, aber auch das kommt ein bisschen später, denn wir gehen schön der Reihe nach durch und starten mit dem Thema vor dem Thema.
Wow.
Ich bin ja dafür gefürchtet, dass ich für meine Interviewfragen und noch mehr für meine Medienschauen immer wieder ewig lange Einleitungen verwende, damit die HörerInnen so halbwegs nachvollziehen kann, warum ich eine Frage stelle oder was mein Gedankengang dahinter ist. Und genauso ist das jetzt, denn weil ich gleich in der Medienschau eine Buchkritik bringe, muss ich jetzt schon beim Thema vor dem Thema mit der Einleitung für diese Buchkritik beginnen. Und die Einleitung ist wiederum eine Frage an dich. So ganz allgemein, jetzt beispielsweise nicht nur auf eure Premium-Marke das Schwarze Auge bezogen, sondern auf alles, was ihr so habt. Wie wichtig sind denn für Ulysses-Spiele die Rezensionen von Produkten? Denn, und man möge mir verzeihen, wenn ich da als Blogger vielleicht einen etwas voreingenommenen Blick habe, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass klassische InfluencerInnen oder anderer Social-Media-Kram wie Live-Spielrunden und auch Convention-Demo-Runden in der heutigen Zeit wesentlich relevanter sind, als wenn ich in meinem Blog da irgendwas runtertipsel.
Teils, teils. Das ist die perfekte Antwort auf sowas. Die Rezensionen haben tatsächlich immer noch eine hohe Relevanz. Einfach nur für die Sichtbarkeit von Produkten. Das Schlimmste für ein Produkt ist, wenn nicht drüber gesprochen wird. Das ist genauso, also es ist egal, ob das jetzt ein Buch betrifft oder ob das irgendeine einen Musiker als Marke betrifft beispielsweise. Es muss einfach drüber gesprochen werden. Und da haben Rezensionen auch heute immer noch einen sehr, sehr wichtigen, eine sehr wichtige Stellung inne. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Crowd an, die man damit ansprechen will. Jede Art von Produkt, jede Publikationsform hat halt irgendwie so ihre einschlägigen Seiten, wo man sich dann nach Bewertungen und Rezensionen umschauen würde. Und Rezensionen an diesen Stellen sind natürlich dann immer noch mal ein bisschen wertvoller. Andere öffentlichkeitswirksame Behandlungen von Produkten, eben zum Beispiel Let's Plays oder so irgendwas, sind auch super wichtig und wertvoll. Aber gerade wenn man sich nur so ein bisschen informieren möchte oder wenn Pocket oder irgendwelche anderen Algorithmen einem Informationen in das eigene Leben, ins eigene Bewusstsein spülen, sind auch textliche Rezensionen immer noch sehr wichtig.
Jetzt haben wir hier schon die Verlagssicht gehört. Jetzt wird es mal Zeit für die andere Seite. Und klar, ich rezensiere auch immer mal wieder was von euch, aber es gibt noch viel bekanntere und viel fleißigere Blogger. Und zwar einen ganz bestimmten meine ich, den Dominik, der sich quasi gnadenlos durch euer komplettes DSA- und DSK-Programm durchfräst. Und ihr wisst schon, wen ich meine, es ist natürlich Engor Stereblick und mit dem habe ich ein kleines Interview geführt.
Interview. Wie versprochen, haben wir auch als Thema vor dem Thema dieses Mal ein kleines Interview, passend zur Hauptfolge, mit einer Person, die ich schon sehr, sehr, sehr oft im Podcast erwähnt habe und zu der ich auch so ein kleines bisschen aufschaue, nämlich den Engor von Engor Stereblick. Hallo Engor.
Hallo Philipp. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber aufschauen braucht man ehrlich gesagt zu mir nicht. Ich mache da vor allem etwas, was mir Spaß macht und das mache ich auch ganz viel für mich selber.
Dann ist vielleicht die erste Frage, wie bist du denn quasi vom normalen Konsumenten hin zu einem Rezensenten geworden?
Mein einziges Thema ist ja DSA und da habe ich als Teenager mit angefangen, Anfang der 90er Jahre, habe das dann eine ganze Weile so als Schüler eben noch gespielt und als dann das Abi kam, Das war tatsächlich genau parallel, gerade zum Ende der berühmten G7-Kampagne. Und mit Borbarats Abgang habe ich dann auch erstmal meinen Abgang genommen, so um das Jahr 2000 rum. Dann habe ich eine ganz lange Pause gemacht, Studium und so weiter und so fort, war viel zu tun. Und da habe ich mit Rollenspiel nicht viel am Hut gehabt und DSA auch immer nur so am Rande noch verfolgt. Und irgendwann, ich glaube so um 2012 hat es mich dann wieder gepackt. Ich habe festgestellt, dass ich irgendwie 10 Jahre verpasst habe, ganz viel Zeugs nachgekauft, gelesen, hatte aber auch irgendwie nicht so eine richtige Spielrunde, hatte mich aber so mit dem Bloggen schon so ein bisschen beschäftigt und gedacht, pass auf, dann rezensierst du jetzt halt. Das habe ich mir zugetraut. Abenteuer und worauf es dabei ankommt, kam mir bekannt vor und dann habe ich mir gedacht, komm, dann machst du das jetzt. Und das ist dann erstmal eine ganze Weile lang erstmal so meine Rollenspielbeschäftigung eher gewesen, mehr rezensieren als spielen.
Und ich bin ja schwer beeindruckt, in was für einer Frequenz du rezensierst. Also in meinen Hochzeiten, als ich noch jung war sozusagen, habe ich zwar auch in derselben Frequenz, wie du rezensierst, allerdings habe ich das oft nur für Comics gemacht, die man ja in 1-2 Stunden durchliest, während du dich ja halt vornehmlich mit DSA beschäftigst. Und das sind ja immer richtig dicke Klopper. Also selbst so ein Heldenwerk mit 16 Seiten hat schon deutlich mehr Text als ein Durchschnittscomic mit 48 Seiten. Deshalb natürlich die Frage, wie schaffst du das denn alles?
Da habe ich vielleicht irgendwie gute Gene oder so. Ich habe halt das Glück, ich bin sowohl ein Schnellleser als auch ein Schnellschreiber. Also das geht bei mir relativ schnell durch. Also so ein Heldenwerk ist bei mir zum Beispiel so zum Durchlesen eine Stunde, dann bin ich damit durch. Muss mich natürlich noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen, bevor ich es rezensiere, aber das geht dann. Und so ein Text für so eine Rezension, da sitze ich vielleicht so auch 1,5 bis 2 Stunden dran und dann ist es das eigentlich gewesen. Das geht schon relativ gut so.
Und nach welchen Kriterien bewertest du denn? Ist es mehr so ein Gefühl? Oder hast du richtig so eine Stichpunktliste, die du abarbeitest, damit am Ende, sagen wir mal, 4 von 6 Punkten übrig bleiben?
Also ich gehe jetzt nicht mit so einem Erwartungshorizont daran, sondern das mache ich dann tatsächlich nach Gefühl. Ich lese mir die Sachen durch. Ich habe dabei so ein bisschen im Kopf, was könnten in dem Fall so Bewertungskriterien sein. Die sind ja auch immer wieder anders, weil die ja unterschiedlich zum Teil sind. Von einem Abenteuer, was weiß ich, was eher so einen Krimi-Inhalt hat, will ich halt, dass die Krimi-Handlung gut aufgebaut wird. Das würde aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig viel bringen, wenn ich das jetzt in irgendeiner Form versuche, so sehr zu systematisieren. Nee, da ist auch schon relativ viel Gefühl irgendwie drin.
Und das ist ja eine von den ganz großen Diskussionen, die ich immer mit sehr vielen von meinen Blogger-KollegInnen, aber auch den Podcast-KollegInnen führe. Was ist dir denn persönlich lieber, ein herzhafter Verriss oder doch eine euphorische Lobeshymne?
Also, wenn man jetzt meinen Blog liest, wirst du da Verrisse in dem Sinne nicht finden. Nicht so, es ist nicht so, dass ich nicht so in anderen Medien oder sowas auch mal gerne lese und das auch dann irgendwie unterhaltsam ist, aber das ist ein bisschen schwierig, weil du das oft, also nach meinem Gefühl zumindest, ja, so ein bisschen auf Kosten dessen, der da was gemacht hat, der da auch den Mut hatte, irgendwas an die Öffentlichkeit zu stellen, dass du das dann so ein bisschen auf dessen Kosten machst und im Endeffekt auch viel für einen Gag. Und das, finde ich, wird der Sache nicht so richtig gerecht. Deswegen, ich finde schon eigentlich eher so eine Analyse in dem Sinne, finde ich irgendwie interessanter und ist auch das, was mir persönlich mehr gibt. Und wie gesagt, ich selber würde es auch so nie machen. Also ich habe auch schon Abenteuer-Spielhilfen, ich habe die auch schon furchtbar schlecht rezensiert und auch sehr harsche Kritik an Dingen gehabt. Aber ich finde, das sollte man immer so auf Augenhöhe machen, dass man, also ich will damit keinem wehtun grundsätzlich. Dass eine harsche Kritik trotzdem wehtut, ist mir klar. Aber ich muss es nicht unnötig auch noch so machen, dass ich mich dann über jemanden lustig mache. Das deswegen, ich bin nicht so ein Riesenfan von Verrissen, muss ich sagen.
Und nun habe ich es am Anfang ja schon erwähnt, du hast ja doch eine gewisse Berühmtheit. Nicht nur ich kenne dich und viele von den DSA-Fans allgemein, sondern wir haben es ja zuletzt in der Folge mit dem Nikolai Hoch gehört. Selbst die DSA-Redaktion liest ja wirklich emsig deine Rezension. Wie fühlt sich das an, so ein bisschen doch Einfluss zu haben und doch schon so wie so ein kleiner DSA-Influencer zu sein?
Den Begriff Influencer habe ich in dem Kontext immer schon mal wieder irgendwie gehört. Ist nicht so ganz meine Welt, aber das, was der Nico da beim letzten Mal, als er mit dir gesprochen hat, erzählt hat, das wusste ich, dass tatsächlich meine Rezensionen auch von den Autoren, von den Redakteuren gelesen werden. Auch weil oft da so ein bisschen Interaktion zustande kommt. Also da schreibt einen auch schon mal jemand an und man tauscht sich so ein bisschen aus. Und das ist auch tatsächlich bisher eigentlich wirklich, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wirklich eher sehr in einem sehr höflichen und ja, auf freundlichem Maß irgendwie geschehen. Und ja, das ist grundsätzlich erstmal nett. Und wenn man was ins Netz stellt, will man ja auch, dass die Leute es wahrnehmen und lesen. Das freut mich natürlich irgendwie schon. Einfluss hat man da, glaube ich, aber nur sehr begrenzt drauf und muss auch nicht unbedingt sein. Ich meine, das, was ich da reinschmeiße, ist meine persönliche Meinung, die nicht jeder teilen muss. Also hat Nico doch erzählt, der hat es doch an dem Beispiel aufgemacht, es gibt ja immer diese April-Heldenwerke, die nicht so hundertprozentig ernst gemeint sind. Ich habe da so hauchzart rausgelesen, dass Nico das teilweise ein bisschen humorlos fand, wenn ich die tatsächlich eher negativ besprochen habe. Ich habe es zwar ein bisschen anders gesehen, im Sinne von, dass mir da der Humor ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer kommt. Aber es ist ja zum Beispiel so ein Ding, einfach da, wo man so merkt, okay, da können sich die Geister ja auch schon mal dran scheiden. Und ich merke das ja auch durchaus immer wieder irgendwie, dass es gibt ja immer diese ganz großen Fragen im Rollenspiel, auch zum Beispiel Railroading versus Sandbox zum Beispiel. Ja, da hat ja auch jeder irgendwie so seine Vorlieben. Und das ist auch völlig legitim, aber so richtig beeinflussen muss sich da von mir keiner lassen. Also ich habe meine Meinung und die tue ich dann kund. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn sie wahrgenommen wird, aber mehr muss auch gar nicht sein.
Und wenn ich schon mal jetzt dich als quasi Experten und Kollegen hier als Gast habe, frage ich natürlich, hast du denn Tipps und Tricks, wie man eine gute Rollenspielrezension schreibt?
Ja, vermute auch, dass die meisten von uns jeweils anders rangehen, aber letztlich gesehen erstmal das, was man da vor sich liegen hat, gründlich durchgehen und dann natürlich auch sich so ein bisschen überlegen, wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache es jetzt nicht mit irgendeinem Erwartungshorizont, aber sich dann natürlich schon überlegen, was will ich davon eigentlich? Also was ist das, was ich für eine Erwartungshaltung irgendwie habe an das Genre, was weiß ich, an Gruselabenteuer oder so, was habe ich da für Erwartungshaltungen und sich genau überlegen, wie die eingehalten werden und wie die nicht eingehalten werden. Was ich immer wichtig finde, ist tatsächlich transparent machen für diejenigen, die das dann lesen oder hören. Transparent machen, wo liegen meine Kriterien, was habe ich gewollt und was habe ich bekommen und was habe ich daran zu kritisieren, was habe ich daran zu loben, dass einfach auch diejenigen, die das dann konsumieren, so ein bisschen das mit ihrem eigenen Geschmack auch abgleichen können. Wenn ich nur mit irgendwelchen absoluten Behauptungen, das ist gut, das ist schlecht, arbeite, dann funktioniert es nicht, sondern es ist halt auch immer wichtig, seine Meinung zu begründen, um den Leuten auch klarzumachen, okay, das war jetzt mein Bewertungsmaßstab. Also transparente Bewertungsmaßstäbe, das finde ich ist so, denke ich schon so das A und O bei einer guten Rezension.
Wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann ist meine Antwort immer, alles, was du gut oder schlecht findest, begründen, gerade Kritik auch begründen, auch um die Gefahr hin, dass man dafür mal was spoilern muss. Und deswegen natürlich meine Frage, wie stehst du denn zu Spoilern in Rezensionen?
Ich trenne das bei mir immer, ich habe erstmal so eine Inhaltszusammenfassung, aber dann, wenn es gerade bei Abenteuern oder so um den Ausgang geht, irgendwelche Plot-Twists oder so, da ergehe ich mich dann wirklich nur noch in sehr vagen Andeutungen. Und so halte ich es mittlerweile auch, aber dann habe ich noch, bei mir immer nennt sich der Punkt dann Kritik und da gehe ich manchmal auch schon so ein bisschen in medias res, dass ich dann auch durchaus schon mal das eine oder andere verrate. Ich glaube, dann wer bei mir aber häufiger liest, der weiß, dass er dann einfach an der Stelle, wenn er es wirklich nur als Spieler liest und wissen will, okay, könnte das was für mich sein, dass der dann aufhören sollte. Aber wie gesagt, ich bemühe mich zumindest, die ganz dicken Spoiler auf jeden Fall zu vermeiden. Finde ich tatsächlich auch bei einer normalen Rezension eigentlich ganz gut so, wenn es nicht zu intensiv in Spoilern reingeht.
Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, dieses Interview wird ja in die nächste Ulysses-Folge quasi implementiert. Das heißt, die DSA-Redaktion, aber auch die Ulysses-Redaktion und wahrscheinlich sogar Markus Plötz höchstpersönlich werden diese Folge hören. Deswegen, hast du denn noch Wünsche an die DSA-Redaktion oder direkt an Ulysses oder Markus Plötz? Denn dieses Mal wird auch zugehört, was du sagst.
Also tatsächlich den Wunsch, irgendwie macht mehr oder so, brauche ich gar nicht zu äußern. Es erscheint mehr DSA denn je, das ist gut. Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, traut euch mehr, macht mehr Sachen so mit großem Metaplot, also die große lebendige Geschichte bei DSA. Das ist aber tatsächlich gerade gar nicht nötig, weil da derzeit sehr viel passiert und ich bin momentan eigentlich echt zufrieden und ja, ansonsten wäre eigentlich mein einziger Wunsch, Leute, lasst die Raya-Thematik da, wo sie jetzt ist, da gab es genug zu.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit für mich hattest und quasi mal ganz kurz aufgehört hast, Kram zu rezensieren. Vielen Dank.
Gar kein Problem, gerne doch.
So, und damit kommen wir zur Medienschau, wie angekündigt. Und der Gast darf natürlich anfangen, bevor ich dann meine Medienschau mache, für die wir jetzt die lange Einleitung hatten.
Okay. Ich glaube, ich bin ein ungewöhnlicher Medienkonsument in vielerlei Hinsicht. Ich bin absolut gar nicht am Puls der Zeit. Ich habe einen gigantischen Backlog von Dingen, die ich mir unbedingt mal angucken will. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr mal angefangen, mich ins Marvel Cinematic Universe einzuarbeiten. Das mache ich ja mal natürlich nicht wie so ein filthy casual, ich gucke nicht nur die Filme oder so, nein. Ich möchte mir auch die ganzen Serien in chronologischer Reihenfolge angucken. Das ist eine Katastrophe, kann ich dir sagen. Weil sie nicht in der Reihenfolge erschienen sind, in der sie spielen. Und ich, also ganz oft sind Stellen, wo ich einfach Menschen nicht kenne, die ich kennen sollte. Und ich verstehe Dinge nicht. Und es ist alles sehr chaotisch. Aber es macht super viel Spaß. Im Zuge dessen, also ich falle in mehrere Rabbit Holes auf einmal bei sowas. Ich bin ein Riesenfan von kooperativen Gesellschaftsspielen. Und im Zuge dessen habe ich mir jetzt auch mal zusammen mit ein paar Arbeitskollegen auch Marvel Champions angeguckt. Das ist so ein Living Card Game, wo man dann eben diese ganzen Helden spielt und dann irgendwie auch die Bösewichte vorkommen und die Storys drumherum. Und das greift einfach super ineinander. Das macht mich im Moment sehr glücklich. Es geht auch schon seit ein paar Monaten. Das ist so, ne, was man irgendwie so alle paar Wochen kann man sich mal wieder so einen Film gönnen oder sowas. Das macht schon Spaß.
Ich kann dieses Rabbit Hole gut nachvollziehen. Dieses, ich kenne eigentlich niemanden. Ich rezensiere ja sehr oft von Panini die Marvel-Comics, die so rauskommen. Und ich muss zugeben, mittlerweile habe ich mich wirklich darauf beschränkt, dass ich nur noch One-Shots mir bestelle zum Rezensieren. Weil sobald du in eine laufende Serie einsteigst, kommen so viele Charaktere und Verbindungen zu anderen Comic-Reihen, dass du überhaupt nicht mehr durchblickst. Und selbst wenn du einen One-Shot liest oder wenn explizit dasteht, es ist für absolute NeuleserInnen, oder wenn zum Beispiel wieder mal ein neuer Zyklus startet und alle Geschichten eigentlich auf Null gesetzt werden, ja, dann kommen trotzdem so viele andere Figuren, die du nicht kennst und Storylines, die vor 30 Jahren aktuell waren, die du nicht kennst. Und
es ist immer ein bisschen Fanservice mit dabei, das gehört dazu.
Ja, dann starte ich meine Medienschau auch nochmal mit einer Frage an dich. Mhm. Und die ist auch wieder ein kleines bisschen mit dem Thema vor dem Thema verbunden. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein großer Übergang. Wenn du zu einem Buch oder einem Spiel oder einem Film oder einem Rollenspiel eine Meinung hast, vielleicht sogar eine sehr kritische oder im Gegenteil eine überschwänglich positive Meinung, und im Laufe der Jahre bemerkst du aber, dass du das Produkt gar nicht richtig erfasst hast beim ersten Lesen oder Spielen, änderst du deine Meinung vielleicht sogar noch öffentlichkeitswirksam und schuldbewusst oder beharrst du ganz fest auf deiner vorherigen Bewertung?
Naja, so Meinungen sind ja auch was sehr Individuelles und haben sehr viel mit dem persönlichen Geschmack zu tun. Ich weiß in vielen Punkten, dass mein Geschmack nicht unbedingt mehrheitstauglich ist, was völlig in Ordnung für mich ist. Also Dinge, die mich begeistern, werden mich wahrscheinlich auch in ein paar Jahren noch begeistern. Es mag passieren, dass mir zum Beispiel Rezensionen oder irgendwie andere Bewertungen von anderen eine neue Perspektive auf irgendein Kunstwerk geben. Das passiert durchaus und es passiert auch, dass ich der Sache dann nochmal eine neue Chance gebe. Aber ich glaube nicht, dass ich mich super leicht beeinflussen lasse von der öffentlichen Meinung.
Ich neige ja tendenziell dazu, an meinen Bewertungen festzuhalten, allein schon um mein Image des immer 100%, ach was, 120% richtig liegenden Bloggers und Podcasters festzuhalten. Aber diesmal muss ich meine Medienschau tatsächlich mit einer Korrektur beginnen. In der Episode 35 habe ich die letzte Kosmonautin mit 4,5 von 5 Punkten bewertet. Das ist zwar die höchste Wertung, die ich jemals in einem Hörbuch oder generell die höchste Wertung, die ich jemals überhaupt irgendeinem Produkt gegeben habe im Podcast, aber rückblickend betrachtet war diese Wertung irgendwie immer noch viel zu niedrig.
Wow.
Denn diese Rezension ist jetzt schon ungefähr 3 Jahre her. Und in der Zwischenzeit ist es nie wieder passiert, dass ich nach dem Nachtdienst im Auto eingeschlafen bin, weil ich einfach nicht aussteigen wollte, weil ich das Hörbuch weiterhören wollte. Das ist bis jetzt nicht passiert, denn jetzt kam der Nachfolger, die erste Kosmonautin, und da ging es mir wieder genauso. Ich habe es gehört und saß im Auto und war müde und die Augen wollten zufallen. Ich so, nein, jetzt gerade, wie ist es noch, was passiert gerade?
Ja. Eindrucksvoll.
Und dieses Hörbuch zu finden war gar nicht so einfach tatsächlich, denn der Autor Brenton Q. Morris hat einfach mal den Hörbuchverlag gewechselt und mir hat keiner Bescheid gesagt.
Oh.
Und ich habe gewartet und gewartet und bin dann durch Zufall auf das 9 Stunden und 17 Minuten lange Hörbuch gestoßen, welches man aber auch als 290 Seiten dünnen Roman lesen kann. Und dieses dünn meine ich jetzt nicht abschätzig oder so, aber der erste Band war noch 416 Seiten dick. Das ist dann doch schon mal ein ziemlicher Unterschied. Und wir erinnern uns, in Die letzte Kosmonautin bestand die DDR auch noch 2029 fort, weil in der Lausitz riesige Ölvorkommen entdeckt wurden. Und entsprechend florierte die Wirtschaft und auch die Wissenschaft, weshalb man gar nicht mehr die Mauer brauchte, weil die Leute einfach freiwillig im Osten blieben, weil sie ja so gut verdienten, dass sie sich die ganzen verlockenden West-Konsumgüter problemlos kaufen konnten. Aber, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler und ich versuche ihn möglichst unscharf zu formulieren, natürlich war das alles ein großer Betrug, denn in Wahrheit hatte die DDR aus Versehen den Weltuntergang ausgelöst und die Weststaaten haben ja einfach ganz viel Geld gegeben, damit sie den irgendwie aufhält. Die Fortsetzung, die erste Kosmonautin, spielt dann 10 Jahre später, also 2039, und zu diesem Zeitpunkt ist die Weltrettung gescheitert. Die Erde ist kurz vor dem Untergang, weshalb die 3 Hauptfiguren des ersten Bandes via Zeitreise in die Vergangenheit geschickt werden, um den ersten Raumflug einer Kosmonautin zu sabotieren. Denn nur so kann durch eine Verkettung von glücklichen Umständen ein Ereignis ausgelöst werden, an deren Ende eine neue Zukunft und natürlich der weltweite Siegeszug des Kommunismus steht.
Was sonst?
Und dann reisen die Kosmonautin Mandy, die Wissenschaftlerin Miriam, der Volkspolizist Tobias und, neu zu den Hauptfiguren hinzugekommen und gleich mein absoluter Liebling, die künstliche Intelligenz Rosa in die Vergangenheit. Dort überwinden sie allerlei Hindernisse und am Ende haben sie, das ist kein Spoiler, weil das einfach in jedem Zeitreisefilm und jedem Zeitreiseroman vorkommt, natürlich arg an der Zeitlinie herumgespielt. Ganz zweifelsohne ist das Genre Standardkost. Das liest man so oder auch so ähnlich in jedem anderen Zeitreiseroman. Das kennt man einfach. Ne? Deswegen ist auch kein Spoiler mit den Zeitlinien. Aber Brenton Q. Morris ist halt einfach so ein begnadeter Schreiber, der sich so tief in diese wissenschaftlichen und auch historischen Themen richtig reinfrisst, dass mich das gar nicht stört, dass ich das schon kenne, weil es einfach spannend ist. Und wie gesagt, ich habe es im Auto gehört, immer auf der Rückfahrt vom Nachtdienst und ich wollte nicht aussteigen. Es ist einfach zu gut und spannend gewesen. Und deswegen gebe ich, obwohl der Roman merklich dünner ist und es deswegen viel weniger Schlenker der Geschichte gibt oder irgendwelche Mysterien, die aufgedeckt werden müssen, gebe ich dem Band die gleiche Wertung. Und deswegen bekommen jetzt der erste Band und der zweite Band beide 4,7 von 5 Punkten.
Wow.
Ja,
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr ambitionierten Plot für 290 Seiten. Das
muss ich echt sagen. Absolut. Und mit diesen 4,7 von 5 Punkten hoffe ich zugleich sehr, dass dieses Loblied den Autor dazu bewegt, noch einen dritten Band zu schreiben. Denn die Geschichte ist zwar meiner Meinung nach hervorragend abgeschlossen und eigentlich müsste man das Ende sogar im Sozialkunde- oder Philosophieunterricht in der Schule hoch und runter diskutieren, aber es gibt trotzdem noch so kleine Hintertürchen, mit denen man die Geschichte fortsetzen könnte. Hm. Also Brenton, mach mal hin, ich will die Fortsetzung. Und damit kommen wir auch schon zum Hauptthema. Und eines der Hauptthemen bist du. Deswegen die Frage, wer ist denn Johannes?
Gab's irgendjemanden je, der darauf eine zufriedenstellende Antwort hatte?
Dein Chef hat, glaube ich, 1,5 Stunden über diese Frage mit mir geredet.
Ja, den finde ich auch schwer zusammenzufassen in wenigen Sätzen. wer bin ich denn? Ich bin, wie erwähnt, Redaktionsmitglied für das Schwarze Auge. Ich bin gescheiterter Naturwissenschaftler, wenn man so will. ich bin glücklich mit meinem Job, was, glaube ich, auch nicht so Standard ist in unserer Gesellschaft. Ich bin ganz viele Dinge. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht den Finger drauflegen.
Dann gehen wir vielleicht ein bisschen chronologisch vor. Wie kamst du denn überhaupt zum Hobby? Mhm. Und vielleicht, wie hast du es denn geschafft, dein Hobby zum Beruf zu machen?
das ist ein bisschen eine wilde Geschichte. Zum Hobby gekommen bin ich eigentlich wie ganz viele andere auch. Irgendein Kumpel wollte eine Rollenspielrunde aufmachen und fragte dann so, hey, hast du nicht Lust? Und ich dachte, ja, guck ich mir mal an. Ich habe erst relativ spät dann in dieser Runde festgestellt, dass ich sogar schon, also es war das Schwarze Auge, in der 4. Edition haben wir gespielt und ich habe dann festgestellt, dass ich sogar schon früher Kontakt mit dem Schwarzen Auge hatte und mich einfach nicht mehr daran erinnern konnte, weil ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dran gekommen bin. Ich hatte ein paar Solo-Abenteuer und habe mich mit denen beschäftigt. Teilweise lief das damals sogar noch über eine Handy-App, als es die ersten Handys gab, die sowas konnten. und habe dann eben irgendwie lange vergessen, dass ich das so cool fand und was das war. Und irgendwann kam halt diese Erinnerung wieder zurück, eben durch diese Spielrunde. Das war auch eine recht lange Runde. Wir haben viele Jahre gespielt. Damals war ich im Studium in Aachen. Und wie das nun mal so ist, nachdem man zu Ende studiert hat, ziehen die Leute irgendwie weg. Ich war der 2000er Runde, der dann nicht mehr in Aachen gewohnt hat.
Hier muss ich ganz kurz so reingrätschen. Irgendwie ist Aachen so die Kaderschmiede bei Ulysses, weil ich kenne ganz viele von euch RedakteurInnen, die irgendwie was mit Aachen zu tun hatten und da studiert haben. Unter anderem die ganzen Dorpscher. Ich glaube, der Nico war ja auch in Aachen. Du jetzt?
Ja, ich weiß auch nicht, was die Stadt an sich hat. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Aachen so eine gigantisch große Rollenspielszene hat im Vergleich zu anderen Städten. Irgendwie findet sich das? Ich hab keine Ahnung. Ja, genau. Und von da bin ich nach Hamburg gegangen, was dann schon eine ganze Strecke war. Aber im Rollenspiel war man dann doch verwurzelt genug, dass man trotzdem noch alle 2 Wochen sich für Stunden in den Zug gesetzt hat, um zurückzufahren und zu spielen. Die Runde hat auch relativ lange gehalten. Die besteht in großen Teilen bis heute noch. Auch wenn wir uns mittlerweile nur noch so 1 bis 2 Mal im Jahr zusammensetzen, um die jetzt anzuspielen. Und genau, ich habe Chemie studiert. Das war auch nicht mein erstes Studium. Ich habe es auch schon mal mit Medizin und mit Mathematik probiert, aber irgendwie ist es dann Chemie geworden. Das fand ich super spannend, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich immer gut drin war in der Schule. Das ist auch so ein Generationending. Ich fühle mich sehr Millennial und da macht man irgendwie Dinge, die man gut kann. Was eine ganze Weile gut geklappt hat. Ich habe dann in Hamburg auch die Promotion begonnen und musste dann nach ein paar Jahren feststellen, dass die Wissenschaft gar nicht das idealistische, glühende, nicht der Segen für die Menschheit ist, die ich mir ausgemalt hatte. Und habe das dann halt irgendwie verworfen und stand so ein bisschen vor der Aufgabe, mein Leben neu auszurichten und mir so einen anderen Plan für die Zukunft zu überlegen. Und traf sich irgendwie das Rollenspiel in der Phase, wo ich eben mit meinem Job so furchtbar unzufrieden war, mein Stern des Eskapismus war und ich mich super viel mit damals dann schon DSA 5 beschäftigt hatte. Und aus mehr oder weniger einer fixen Idee heraus habe ich dann gedacht, komm, schreib's einfach mal eine Bewerbung an den Verlag. Ich hatte keine echten Referenzen im Sinne von, ich habe noch nie was veröffentlicht, ich habe keine großen Rezensionen oder so irgendwas. Ich hatte aber schon eine Affinität zum geschriebenen Wort und für Sprache. Und wahrscheinlich war es einfach Timing in dem Fall, was mich dann in die Redaktion gebracht hat. Zu dem Zeitpunkt waren Nico und Alex alleine in der DSA-Redaktion und konnten einfach den Output, den der Verlag braucht, nicht selbst stemmen. Meine Bewerbung kam dann zum passenden Zeitpunkt, dass dann auch gerade drei neue Redaktionsstellen geschaffen wurden. Zusammen mit Zoe und mit Selina kam ich dann zur Redaktion dazu und bin da bis heute geblieben.
Und du hast ja schon gesagt, du bist so auch ein Millennial quasi. Du hast also schon sehr lange das Schwarze Auge gespielt. Und mittlerweile sind wir ja schon bei, was sind wir jetzt, Generation X, Y, Z, Alpha, ich habe keine Ahnung, Sigma. Irgendeine Generation, die du nicht bist und die vor allen Dingen auch ich nicht bin.
Richtig.
Okay. Wie hat sich denn durch diese neue Generation der Rollenspielmarkt so ein bisschen verändert eventuell? Weil ich weiß, ihr habt euch ja generell an die Gegebenheiten des Marktes neu angepasst. Ich werde bestimmt nachher, wenn ich den Markus sehe, auch nochmal ein bisschen ihn was fragen zu den finanziellen Neustrukturierungen. Und ich versuche, ihm eine Aktie abzukaufen aus seiner Firma, um Teil der deutschen Rollenspielgeschichte zu leihen. Ich habe 20 Euro mit, mal gucken, ob das reicht. Aber Spaß beiseite. Wie hat sich denn so allgemein der Markt oder generell die Szene verändert?
Massiv. Und das ist immer noch der Fall. Ich glaube, alle, die was mit Rollenspiel zu tun haben, merken das. Ob das jetzt die Händler sind, ob das diejenigen sind, die es nur privat spielen. Es ist alles sehr im Umbruch und Rollenspiel, so wie es das althergebrachte Rollenspiel, wie wir es kennen, funktioniert nicht mehr so gut bei der neuen Generation, wie wir uns das wünschen würden. Das ist natürlich ein schleichender Prozess. Das hat sich mit jeder neuen Generation hat sich was verändert. Die Editionen entwickeln sich natürlich auch entsprechend immer in unterschiedliche Richtungen. Einige der Herausforderungen, denen wir im Moment vor allem entgegenblicken, ist, es wird nicht jedem gefallen, was ich sage, aber ich stehe zu meiner Meinung. Ich glaube, dass Aufmerksamkeitsspanne und Lesekompetenz auf dem absteigenden Ast sind. Das ist auch nichts Neues. Darüber beschweren sich die Menschen seit Jahrhunderten. Das ist, wir sind da wahrscheinlich auch schon weniger gut, als unsere Großeltern das waren. Aber es ist völlig in Ordnung. Leider ist aber das klassische Rollenspiel einfach ein Medium, was seinen Konsumenten da sehr viel abverlangt. Man muss dicke Bücher lesen, man muss sich halt in den Hintergrund reinlesen, man muss sich hinsetzen, um irgendein Abenteuer vorzubereiten. Dann sind viele nicht damit zufrieden, wenn man eine kurze Session von einer Stunde, anderthalb hat, sondern das geht dann gerne mal über den ganzen Tag. Das sind alles Konzepte, die für die junge Generation einfach nicht mehr so attraktiv sind. Und da muss Abhilfe verschafft werden. Das heißt, wir sind als Verlag, der letzten Endes nun mal auch ein Unternehmen ist, das auf seine Absätze angewiesen ist, irgendwie dazu gezwungen, uns anzupassen und auch mal Wege zu gehen, wo wir selbst erstmal ein bisschen skeptisch sind, weil wir nun mal nicht zu der Generation gehören, die wir da anspielen möchten.
Da grätsche ich doch gleich mal ganz ketzerisch rein. Womit macht man überhaupt noch Geld? Macht man das jetzt mit SammlerInnen, wie ihr sie beispielsweise beim Collectors Club habt? Oder mit einer Ausweitung auf andere Medien, weil es gibt zum Beispiel zahlreiche Brett- und Videospiele von das Schwarze Auge, mit der Entwicklung von förderungswürdigen Projekten, mit digitalen Inhalten. Wie macht ihr Geld?
Mit einer Mischung aus allem. Und das ist auch unbedingt notwendig, denn mit einer allzu isolierten Ausrichtung würde das alles nicht funktionieren. Wir brauchen einen möglichst großen Kundenstamm. Die Leute sollen auch nicht Unmengen von ihrem Geld nur für Rollenspielprodukte ausgeben. Auch wenn der Output, den diese Art und Weise hat, da vielleicht ein bisschen entgegensteht. aber wir bespielen da tatsächlich ganz verschiedene Zielgruppen. Also wir haben immer mal wieder Dinge, Produkte, die sich vor allem an Sammler ausrichten oder an Leute, die vor Jahrzehnten schon mit dem Rollenspiel angefangen haben. Ich meine, gerade aktuell haben wir eine neue DSA 1-Kampagne. Damit hätte lange niemand gerechnet, glaube ich. Aber die kommt super an und das ist auch ein großartiges Projekt. Der Alex hat sich, der ist da aufgegangen drin, das hat ihn richtig glücklich gemacht. Das ist so eine Sache. VTT ist wichtig für viele Menschen. Ich muss persönlich sagen, ich kann nichts damit anfangen. Mir ersetzt Online-Spiel einfach nicht das Gefühl am Tisch. Ich empfinde es als super anstrengend, über Discord oder über welche VTTs zu spielen. Was vielleicht auch ein bisschen an der generellen digitalen Müdigkeit liegt, die einen die Pandemie eingeimpft hat. Wir haben außerdem auch viele Produkte, die sich eher so an eine jüngere Zielgruppe richten, auch wenn da vieles im Moment erst im Aufbau begriffen ist.
Und ihr habt jetzt quasi die in Anführungszeichen neue Generation so als neue Zielgruppe auch für euer neues Label sozusagen, über das wir gleich reden werden, ins Auge gefasst. Und genau. Wie kommt man denn auf so ein interessantes und zweifelsohne auch risikoreiches Konzept? Ist der Markus vielleicht mal früh aufgewacht? Der hat ja Kinder im entsprechenden Alter und hat sich gedacht, das wäre mal eine Idee. Oder habt ihr irgendwie hier große Brainstormings gemacht? Oder habt ihr vielleicht sogar, weil ihr alle einen wissenschaftlichen Hintergrund habt, irgendwelche Sozialforschungsinstitute beauftragt? Wie kommt man auf so eine Idee?
Nee, Institute waren dann nicht mit beteiligt. Der Markus wirkt manchmal ein bisschen sprunghaft mit seinen Ideen. Aber das ist tatsächlich hat das alles einen sehr fundierten Hintergrund. Dass wir nicht auf Dauer als Unternehmen überleben können, wenn wir nur an die ältere Generation unsere Produkte ausrichten, das ist schon lange bekannt. Das ist auch für alle anderen Rollenspielverlage absolut nichts Neues. Wir haben deswegen versucht, Produkte zu kreieren, die sowohl die ältere Generation als auch die jüngere anspricht. Und mussten feststellen, dass uns dieser Spagat nicht gelingt. Einerseits, also nicht, dass wir von dem Produkt nicht überzeugt genug wären. Ich bin sicher, da könnten die Publikationen auch noch mal besser in diese Richtung designt werden. Aber was uns vor allem fehlt, ist ein Kanal, um beides gleichermaßen zu erreichen. Die etablierten Kanäle, die wir da haben, also die Reichweite, die wir zur Verfügung haben, die geht halt nur so und so weit. Facebook nutzen junge Leute nicht mehr. Dann haben wir viel auf Twitch haben wir ausprobiert, halt irgendwie so ein bisschen so ein Entertainment-Sparte aufzumachen. Das hat auch so mäßig gut funktioniert, weil wir einfach nicht die Ressourcen hatten, uns darauf zu fokussieren. Insgesamt klappt dieser Spagat klappt einfach nicht mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Stattdessen haben wir dann entschieden, dass wir das gar nicht mehr probieren, sondern eben dieses Label, dieses zweite Imprint aufmachen, um damit eben ganz gezielt das zu erreichen, was Ulysses nicht schafft.
Dann sag uns doch mal, wie heißt denn dieses neue Label und was bedeutet es denn? Denn ich habe zum Beispiel mal geguckt und da wurde mir vorgeschlagen, in verschiedenen Sprachen heißt es irgendwie der Achte und ich konnte mit der Achte nichts anfangen.
Das stimmt. Ottavio ist der Name von diesem neuen Label. Und ich bin jetzt natürlich unglaublich enttäuscht, dass du nicht weißt, wo das herkommt. Nein, das ist, ist auch eine bescheuerte Idee. Also eigentlich war es nur ein Arbeitstitel. Wir hatten vor, wir wollten gemeinschaftlich auf einen Titel hinarbeiten. Und damit wir zumindest das haben, über das wir intern reden können, habe ich eben dieses Wort Ottavio in den Raum geworfen. Denn dabei handelt es sich um den Vornamen von einem Hexencharakter, den ich in unseren Streams verkörpere. Ottavio Aldrovandi, das ist ein Nachfahre des berühmten italienischen Naturforschers Ulisse Aldrovandi. Und Ulysses ist dann eben so der Vorgänger und das fand ich total lustig und dann war das halt unser Arbeitstitel und irgendwie ist uns nichts wirklich Besseres eingefallen. Und irgendwann habe ich dann, weil sich so wenig getan hat, habe ich dann angefangen, mal ein paar Ressourcen drauf zu werfen, dass wir vielleicht schon mal ein Logo designen und so. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann sind wir letzten Endes bei Ottavio gelandet.
Sehr geschickt gemacht. Dann gehen wir mal die einzelnen Spiele durch und beginnen mit den in Anführungszeichen Kinderspielen. Und gehen wir einfach mal alphabetisch durch. Das erste wäre Adora Blinz.
Genau.
Was ist das denn?
Adora Blinz ist ein, wie du schon sagtest, eher ein auf Kinder ausgerichtetes narratives Spiel. Es ist schon so ein bisschen Rollenspiel tatsächlich. Man spielt eben so kleine, niedliche Goblins. Jeder hat so ein Kärtchen mit einem Beruf vor sich liegen. Dann kann man zum Beispiel der Zuckerbäcker sein oder der Zauberer oder sowas. Und dann gibt es Würfel und es gibt immer einen Spielleiter. Das ist dann vermutlich der Erwachsene in der Runde oder ein bisschen älteres Kind möglicherweise. Dann gibt es auch Karten, die einem so ein bisschen eine Story vorgeben. Und es geht eigentlich immer darum, dass man das aus der eigenen Welt ist, aus der Welt der Goblins ist ein kleiner, irgendein Gegenstand, der den Spielern wichtig ist, ist durch ein Portal verschwunden. Das könnte auch vielleicht irgendwie ein Tier sein oder irgendeine Person oder sowas. Und sie gehen durch das Portal in eine fremde Welt und müssen das wiederfinden und dürfen dabei aber nicht auffallen. Das ist die Grundprämisse. Da gibt es dann ganz viele Settings, die durch Karten vorgeschlagen werden. Das ist total niedlich. Also man muss natürlich alles mal testen und es ist nicht immer ganz einfach, sich dann in die Kinderrollen einzufinden. Aber das hat wirklich super funktioniert und die Illustrationen sind unglaublich süß. Und das ganze Spiel ist so groß, dass es in der Hosentasche passt. Das heißt, wenn man als geplagtes Elternteil kann man das einfach immer dabei haben und dann, wenn die Kinder allzu unruhig werden, kann man das einfach auspacken und eine Runde spielen. Und das ist total süß.
Und natürlich die Frage ungefähr, ab welchem Alter kann man das spielen? Und vielleicht schon, wann kommt es so ungefähr?
Alter ist eine schwierige Frage. Ich muss gestehen, ich bin da nicht so ein Experte für. Ich kann das nicht super einschätzen. Angedacht ist es so ab 6. Ich glaube, es geht auch mit jüngeren Kindern. Es hängt immer sehr von der individuellen Aufmerksamkeitsspanne ab. Das ist eine Sache, die ich gerade an meiner Nichte auch immer wieder beobachten kann. Aber also, es ist safe geht's ab 6, würde ich sagen. Und mit jüngeren Kindern so nach eigenem Ermessen. Man kann das natürlich auch immer so ein bisschen anpassen. Die Geschichten sind total modular. Man kann die ganz kurz halten, man kann das ein bisschen länger machen. Das ist ganz, ganz einem selbst überlassen.
Und wann kommt es ungefähr?
Ach so, wir hoffen, also wir produzieren es nicht selbst. Das läuft, das ist ein Printrun mit verschiedenen anderen Übersetzern, in anderen Sprachen auch. Deswegen haben wir nicht so die volle Kontrolle darüber. Wir hoffen, dass es zum Mai erscheinen kann.
Okay. Und jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich erst von der Logik her später kommen müsste, aber ich vergesse sie, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Deswegen, sie kam ja ganz spontan. Normalerweise werden ja bei euch Rollenspiele vor allem verkauft auf Messen, in eurem F-Shop, über den E-Book-Shop und über den Fachhandel, Comicläden, Rollenspielläden, wenn es sowas noch gibt. Wie ist es denn bei euren auf die neue Zielgruppe ausgerichteten Spielen? Mhm. Habt ihr da vielleicht Ideen, dass ihr das auch in den breiteren Handel gebt, weil ihr Connections habt? Es gab ja beispielsweise, GameStop ist ja jetzt tot, aber es gab ja dann auch, dass irgendwann mal Rollenspiele bei GameStop beispielsweise verkauft wurden. Habt ihr auch so Ideen in diese Richtung?
Haben wir. Wir haben Ambitionen, das definitiv. Es gibt ja, also viele Buchhandlungen zum Beispiel haben Spiele da stehen. Mit Sicherheit gibt es in unserem Portfolio einen Haufen Spiele, die sich nicht dafür eignen, da mal schnell mitgenommen zu werden. Also Aventuria würde ich da zum Beispiel jetzt nicht sehen. Aber sowas wie Dorblins, klar, wenn das in der Thalia steht, das wäre super. Das ist natürlich schwierig, als ein einschlägiger Rollenspielverlag in sowas reinzukommen. Wir hoffen, dass das neue Label eben auch da ein bisschen Abhilfe schafft. Wir haben natürlich auch so ein paar Connections. Ich meine, wir haben vor kurzem in DSA Wizard mit Amigo gemacht. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit oder sowas in der Art. Also da strecken wir unsere Fühler aus.
Und wer A sagt, muss auch B sagen. Und deswegen Backstep Heroes. Was ist denn das?
Oh ja, das ist tatsächlich keine Übersetzung. Der Dominus ist ein Übersetzer aus dem Englischen. Backstep Heroes ist originär von uns. Genauer gesagt ist es stammt das Spiel von Mirko, von unserem Hexen-Chefredakteur. Der hat das designt. Das ist so ein kleines, schnelles Kartenspiel, was man in Partys, in mittelgroßen, doch etwas größeren Gruppen auspacken kann. Spielt sich, naja, es stimmt nicht. Also es sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie Munchkin. Das heißt, alle sind irgendwie Mitglieder von einer Heldengruppe und man zieht zusammen aus, um Monster zu besiegen. Aber am Ende kann nur einer gewinnen, denn man muss sich gegenseitig in den Rücken fallen und sowas. Es hat im Vergleich zu Munchkin den fantastischen Vorteil, dass es nicht ewig dauert, sondern es gibt eine festgelegte Anzahl von Runden. Man spielt 8 Runden und dann ist es vorbei, dann hat irgendjemand gewonnen. Das Spiel existiert schon seit ein paar Jahren. Wir haben es schon ausgiebig getestet. Es macht ja fast unglaublich viel Spaß. Und auf der Weihnachtsfeier letzte Woche, das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Also der Mirko hat vor einer Weile schon eine Erweiterung geschrieben dafür, um das noch ein bisschen durch andere Mechaniken zu verbessern. Und das haben wir auf der Weihnachtsfeier getestet und es war fantastisch. Unglaublich gut. Also ich glaube, dass dieses Spiel ein riesiges Potenzial hat. Das kann man halt einfach mal, ne, wenn nicht die ganze Gruppe da ist, dann packt man es einfach aus und spielt mal schnell eine Runde oder sowas. Das ist, ist ein Gelegenheitsspiel, ist lange nicht so aufwendig oder so deep, wie das Rollenspiel es wäre, aber was es machen will, macht es fantastisch.
Und auch hier, ab wann und ab wann?
Hoffentlich auch ab Mai. ich glaube, ab 10 haben wir draufstehen oder ab 12. Das kann ich dir gerade nicht auswendig sagen. Es ist super unkompliziert, also es ist total schnell gelernt. Hat aber trotzdem so ein paar strategische Ebenen, die es dann doch interessant machen, auch für auch längerfristig noch für Ältere. Ist genau so ab 10 bis 12 Jahren spätestens funktioniert es. Und genau, wenn es im Mai kommt, bin ich glücklich.
Du hast ja schon bei Backstep Heroes auch angesprochen, dass es so ein bisschen munchkinig ist.
Ja.
Munchkin hat ja den großen Vorteil, dass es 1 Million Welten gibt, die alle aber miteinander kompatibel sind. Falls jetzt Backstep Heroes tatsächlich ein Erfolg werden würde, was wir natürlich hoffen alle, ist auch das vielleicht geplant, dass es dann mal einen Aventurien-Backstep gibt und dann gibt es einen Hexen-Backstep und einen Thor-Backstep?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist interessanter, das Genre zu wechseln statt der Welt, würde ich behaupten. Im Moment ist es halt ein Fantasy-Setting, das ist, die Gegner sind dann sowas wie Vampire oder ein Goblin-Verschnitt, sowas in der Art. Das funktioniert auch hervorragend mit anderen Genres. Das wäre auf jeden Fall reizvoll. Und wir wollen es so designen, dass die Spiele immer auch unabhängig voneinander spielbar sind. Das heißt, man kann beliebig viele Boxen zusammenwerfen und das Spiel funktioniert trotzdem, ohne dass es durch die zusätzlichen Karten verwässert wird. Das funktioniert in unseren Tests bisher ganz hervorragend und wir sind zuversichtlich, dass das auch so bleibt.
Dann haben wir noch als drittes im Bunde Danger the Game, magisches Chaos.
Genau, das ist auch wieder eine Übersetzung aus dem Englischen. Da gibt es schon ein paar mehr Spiele von. Das ursprüngliche Grundprinzip läuft ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Cards Against Humanity, auch wenn es überhaupt nicht diesen Einschlag hat. Einer ist immer so das Opfer. Und das Opfer gerät in eine gefährliche Situation. Und die anderen Spieler sind die Retter und müssen dann mit ihren Handkarten irgendwie versuchen, ihn da rauszuholen. Und müssen dann so eine kleine Geschichte drum spinnen. Dieses spezielle Spiel hat dann so einen Fantasy-Einschlag. Das heißt, man kann von Kobolden bestohlen werden, sich einer Horde Orks gegenübersehen oder in eine Falltür fallen und dann von Skeletten überrannt werden. Und dann müssen die anderen einen halt retten. Mit ihren magischen Fähigkeiten, mit ihren Zauberstäben oder dem Gürtel der Ogerkraft oder was auch immer. Es ist eigentlich natürlich ein kompetitives Spiel. Das heißt, es gibt immer einer, der dann gewinnt und die Karte sozusagen bekommt. Aber es ist irgendwie auch sehr kollaborativ, weil man sich ja trotzdem im Narrativ gegenseitig unterstützt. Und gerade wenn man so ein paar Runden länger spielt, ergibt sich da einfach so eine fortlaufende Handlung, so eine Lore für die Gruppe, die das unglaublich spaßig macht.
Und auch wieder, ab wann und ab wann?
Ja, ich weiß gar nicht auswendig, was für Altersempfehlungen draufstehen. Ich glaube, das ist auch was so ab 12 gut funktioniert. Einfach weil, so eine gewisse Kreativität braucht man schon, damit es richtig Spaß macht, würde ich sagen. Und auch das obliegt nicht ganz unserer Verantwortung, wann das kommt. Wir hoffen auf den Mai.
Tja, jetzt haben wir in Anführungszeichen die Kinderspiele hinter uns und jetzt kommen wir zum Kronjuwel. Und ich war ja dieses Jahr, also wir nehmen jetzt noch 2024 auf, ich war dieses Jahr ja nicht auf der Spiel und zugegebenermaßen, ich interessiere mich auch nicht groß für die Spiel. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Adventure in a Box, die erste Edition mit dieser Metal-Band oder was auch immer das ist, ich habe nämlich keine Ahnung von Musik, dass sie unfassbar gut angekommen ist. Was ist denn Adventure in a Box und warum kommt es so gut an?
Adventures in a Box ist eine, ja, ist ein Schuss ins Blaue. Nein, es ist eine wohlüberlegte Reihe, die wir da fahren. Es ist eine Box, die man aufmacht und dann ist da ein Spiel drin und dann setzt man sich zusammen und dann spielt man das. Und das hat viele Rollenspielelemente, es fühlt sich so, also für Rollenspieler fühlt es sich wie ein Rollenspiel an, aber für Brettspieler fühlt es sich wie ein Brettspiel an. Es verbindet das Beste aus beiden Welten und ist einfach, also es hat wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die da reingeflossen ist, bis es dann irgendwann an dem Punkt war, wo es jetzt ist. Aber es funktioniert wirklich sehr gut. Also jeder, es gibt einen Spielleiter wie bei Rollenspielen, das ist für Brettspieler gerne mal ein bisschen ungewöhnlich. Aber unserer Erfahrung nach kommen die Leute damit rein. Die Spieler kriegen dann jeweils ihren vorgefertigten Helden, der dann wirklich auch so ein Heldendokument hat und der hat dann Fähigkeiten, wo man dann jemanden verbessern und ankreuzen kann. Dazu gibt es dann eben auch Ausrüstungsgegenstände und sowas und es gibt eine vorgefertigte Geschichte, die man damit spielt. Das Ganze läuft über ein eigenes Regelsystem, was wir dafür entworfen haben. Das verwendet W8. Und die Kämpfe finden auf einem Bodenplan statt mit Markern, was dem Ganzen eine sehr strategische Komponente gibt. Und zwischen den Kampfbegegnungen gibt es immer wieder längere oder auch kürzere narrative Teile, in denen dann Proben abgelegt werden, in denen die Helden, die Spieler Entscheidungen treffen können und verschiedene Wege einschlagen können. Die Finsterwacht war jetzt so unser erster Vorstoß in diese Richtung. Letzten Endes wollen wir damit einen Hybrid zwischen Rollenspiel und Brettspiel schaffen, der auch so ein bisschen dann eben das auffängt, was die jüngere Generation an einem klassischen Rollenspiel stören würde.
Das klingt für mich so von der Beschreibung her tatsächlich wie damals die Einstiegsboxen von dem Star Wars Rollenspiel, was es auch bei euch gab. Mhm. Und ich kann zumindest aus meiner Erfahrung sagen, mit diesen Boxen habe ich das Rollenspiel angefangen. Also wenn es genau so ist oder so ähnlich ist, dann bin ich guter Hoffnung, dass es funktioniert, weil bei mir hat es funktioniert, bei Stefan, dem Blog namens Gearbar, hat es auch funktioniert, weil wir haben ja mal zusammengespielt.
Und es geht in eine ähnliche Richtung, hat aber doch nochmal so eine, ich glaube, es ist nochmal eine Stufe, na, Stufe drunter würde ich jetzt nicht sagen. Der große Vorteil davon ist, dass es super niedrigschwellig ist. Du brauchst dich als Spieler da gar nicht groß vorzubereiten. Da gibt es keinen Grund für, du kannst diese Abenteuer einfach so vom Blatt leiten, letzten Endes. Trotzdem ist die Tiefe des Systems so gestaltet, dass es halt interessante Interaktionsmöglichkeiten gibt und man immer das Gefühl hat, den eigenen Helden noch ein bisschen weiterentwickeln zu können, ohne dass man davon überfordert ist. Also es funktioniert schon echt gut. Mit einer Box kann man insgesamt so um die 15 bis 20 Stunden verbringen. Es funktioniert.
Das war nämlich meine nächste Frage, ob das so ein One-Trick-Pony ist oder ob man quasi, wenn man die Box durch hat, noch vielleicht dazu ermuntert wird, weiterzuspielen, dass es vielleicht irgendwann nochmal, wie es bei eurer DSA-Starterbox war, nochmal eine Ergänzungsbox gibt oder sowas?
Jein. Also wir wollen nicht die bestehenden Geschichten erweitern. Das ist nicht so das, worauf wir abzielen. Aber wir wollen immer wieder neue Adventures in the Box rausbringen, die dann ihre eigenen Geschichten erzählen. Wir haben auf der Spiel auch schon unsere nächsten Pläne in die Richtung vorgestellt. Wir wollen eine Adventure in the Box für die schwarze Katze machen, also einfach unsere Welten bespielen, weil die gehören uns. Und wir haben mit den Autoren des Finsterwacht-Romans, mit Bernhard Hennen und mit Thorsten Weitze, auch die Möglichkeit besprochen, deren Romanwelten mit solchen Adventures in a Box zu bespielen. Da sind wir auch fleißig dabei, das zu planen. Für DSA haben wir auch noch ein paar in der Mache und es wird in alle möglichen Richtungen weitergehen damit. Die Geschichten hängen nicht miteinander zusammen, die sind halt immer in sich abgeschlossen. Die Regeln sind aber immer dieselben. Also wenn du es einmal gespielt hast, weißt du, wie die anderen funktionieren. Es gibt immer wieder so ein paar besondere Mechaniken, die anderen nicht haben, um halt das Setting so ein bisschen besser abzubilden und jeder Box einen Twist zu geben. Aber du musst dich nicht jedes Mal in neue Spielregeln einlesen oder so.
Und da das sozusagen One-Trick-Ponys sind, mache ich da irgendwas kaputt, wie bei so einem Exit-Game? Oder kann ich quasi, wenn ich jetzt ein bisschen wegradiert habe mit dem Radiergummi, meine Bleistiftzeichnungen, kann ich das quasi weitergeben an die nächste Spielgruppe, damit die auch anfängt, Rollenspiele zu spielen?
Du musst nichts zerstören. Allerdings sind die Heldendokumente halt schon dafür gedacht, dass du drauf rummalst, dass du auch Aufkleber draufpackst, die haben wir auch mit in der Box drin. Da, also auf den Aufklebern ist dann zum Beispiel die neueste Sonderfertigkeit erklärt oder sowas in der Art. Das kann man natürlich auch einfach mit einem Bleistift machen und dann auswählen, das funktioniert. Ansonsten bieten wir alle Inhalte, die verbraucht werden, auch als Downloads an. Das heißt, die Heldendokumente kann man sich blanko nochmal runterladen. Die Stickerbögen kann man sich auch runterladen. Es hat jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause die Möglichkeit, sich Aufkleber zu drucken. Aber zumindest kann man das dann davon halt abschreiben. Also es ist im Prinzip mehrfach spielbar. Wenn man die Geschichte schon kennt, ist es trotzdem reizvoll, vielleicht mal einen anderen Charakter auszuprobieren oder einen Weg in der Geschichte zu wählen, den man vorher nicht hatte. Aber sie sind eigentlich dazu gedacht, mit derselben Gruppe nur einmal gespielt zu werden. Und danach kann man es wiederverwerten, wenn man das möchte. Muss man aber.
Und auch hier natürlich, ab wann und ab wann?
Das ist eine Frage, die sehr individuell sein wird für jede Box. Die Finsterwacht zum Beispiel ist sehr kampflastig, auch so ein bisschen gritty. Da würde ich wahrscheinlich so ab 16 sagen, vielleicht auch schon ab 14, halt auch wieder je nach Kind letzten Endes. Da hatten wir auf der Spiel eine Preview mit, die wir jetzt nochmal neu auflegen, so ein bisschen mit kosmetischen Anpassungen. Inhaltlich wird da nichts dran verändert. Vielleicht die ein oder andere Mechanik nochmal überbügelt. Das soll dann auch im Mai wieder erscheinen. Und die anderen drei angekündigten Boxen wollen wir dann ebenfalls im Mai schaffen. Es ist viel, es ist noch einiges zu tun und das Jahr ist fast vorbei. Mal schauen, ob das funktionieren wird. Da ist dann aber auch die Altersempfehlung jeweils individuell ein bisschen anders. Die DSK-Box beispielsweise richtet sich nicht explizit an Kinder. Dafür haben wir auch ein paar Pläne, um in Zukunft andere Boxen zu machen mit einfacheren Regeln, die das bewerkstelligen sollen. Trotzdem spricht da nichts dagegen, die auch schon mit 10-Jährigen dann zu spielen zum Beispiel. Die Box für den Turm der Bettler, also für die Sturmfelsakademie von Thorsten Weitze, wird auch ungefähr so in der Größenordnung vielleicht ab 12 sein. Denn letzten Endes geht es da ja irgendwie auch darum, dass man Schüler an der Akademie spielt. Auch wenn das Ganze nicht ganz so freundlich abgeht, wie das vielleicht bei Harry Potter oder sowas der Fall ist. Das ist schon, also das Setting ist ein bisschen erwachsener, aber ich glaube, so ab 12 bis 14 sollte das kein Problem sein. Die Drachenelfen von, also wo wir die Romanserie von Bernhard Henn bespielen wollen, wird sich wahrscheinlich auch so eher bei 14 bis 16 finden, denke ich. Das wird alles ziemlich edgy und sehr actionreich.
Sehr schön. Ich glaube, dann wissen wir schon mal so grob ein bisschen was über das neue Label. Wir wissen ein bisschen was über dich. Und ich glaube, so als Einstieg in das neue Rollenspieljahr ist das schon mal ein guter Anfang. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Aber du musst noch ein bisschen sitzen bleiben, denn es kommt gleich noch eine Bonusfolge, die ich jetzt aufnehme, die dann irgendwie ein bisschen hinterher wahrscheinlich kommt.
Ah.
Ja, wie immer 5 Sterne bei Apple, iTunes und Kommentare. Ihr wisst den ganzen Quatsch. Jeder Podcast will es, wir wollen es auch. Ich danke dir erstmal und bis zum nächsten Mal, liebe HörerInnen.
Tschüss.